Kinder und ihr Vater oder ihre Eltern, das ist schon was ganz Besonderes, auch Kinder untereinander. Ich habe Ihnen mal ein nettes Bild mitgebracht, das sind zwei Geschwister und die Schwester sitzt da ganz gelangweilt oder geärgert und hat ein Schild gemalt, Bruder zu verkaufen, steht da drauf. Und der kleine Bruder hat ein Schild, da steht, ich liebe meine Schwester. Manchmal kann es ja ganz unterschiedlich zugehen zwischen unter Geschwistern. Kurt Tucholsky hat mal gesagt, Geschwister sind wie Indianer. Entweder sind sie auf dem Kriegspfad oder sie rauchen die Friedenspfeife. Kennen Sie das auch von sich oder Ihren Geschwistern, wenn Sie welche haben oder wenn Sie welche gehabt haben? Da darf man sich gerne auch dran erinnern, wie es war. War da eher Friedenspfeife angesagt oder eher Kriegspfad oder irgendwie vielleicht doch beides? Weil irgendwie beides dazugehört, wenn Geschwister miteinander umgehen. Ich glaube, wer Geschwister hat oder hatte, der weiß, dass es eine ganz besondere Art von Beziehung ist, die man zu unter Geschwistern hat. Man kann sich Geschwister ja nicht aussuchen, so wie man sich Freunde aussucht. Menschen, die einem irgendwie sympathisch sind, sondern Geschwister hat man einfach erstmal. Und damit muss man dann klarkommen. Und trotzdem ist es ein ganz besonderes enges Verhältnis, das man zu Geschwistern haben kann. Und vielleicht manchmal auch, weil es besonders eng ist, auch besonders spannungsreich. Ich habe noch ein paar schöne Zitate zum Thema Geschwister gefunden und vielleicht finden Sie darin ja auch eigene Erlebnisse ein bisschen wieder oder Sie beobachten sie bei anderen Geschwisterkindern oder Ihren eigenen Kindern. Das zum Beispiel. Geschwister sind nie alleine. Sie tragen immer den anderen im Herzen. Das klingt doch schön, oder? Auch wenn sich Geschwister mal entzweien, wenn sie vielleicht unterschiedliche Wege gehen, man trägt seine Geschwister irgendwie im Herzen mit. Man bleibt verbunden, irgendwie, selbst wenn es vielleicht sogar ein Konflikt ist. Man wird Geschwister nicht einfach los. Oder ein bisschen weiter blickt dieses Zitat. Geschwister, das sind jene, die du zuerst nicht verstehst, die dich später ärgern, die du dann liebst und auf die du letztendlich unglaublich stolz sein wirst. Scheinbar geht es mit Geschwistern alles zusammen. Dass man sich aneinander ärgert, vielleicht manchmal auch übereinander ärgert, dass man aber gleichzeitig auch stolz sein kann oder stolz werden kann auf seine Geschwister. Schon interessant, wie das geht in den Geschwisterbeziehungen. Oder noch ein bisschen schöner, Geschwister sind ein Geschenk aus Fleisch und Blut. Sie sind Kameraden, die dir deine Eltern zur Seite stellen, um dich zu begleiten, wenn sie es nicht mehr können. Sie erinnern dich an das Lächeln deiner Mutter, an die Augen deines Vaters und an jeden Moment eurer Kindheit. Ihre Mischung ist dieselbe wie die deine, die gleichen Komponenten nur anders proportioniert. Sie werden dir immer die natürlichste und reinste Form der Freundschaft schenken, die existiert, auch wenn ihr euch mal verliert. Euer Heimweg wird immer derselbe sein. Auch so kann man Geschwisterschaft beschreiben. Klingt ja schön eigentlich, gell? Und auch irgendwie sehr wahr. Man kann sich wohl mal entzweien unter Geschwistern, aber man entdeckt doch in Geschwistern auch vieles, was einen verbindet. Zum Beispiel entdeckt man in Geschwistern vieles, das man gemeinsam hat. Anzeichen von Vater und Mutter zum Beispiel. Oder auch der gemeinsame Heimweg. Den Anlaufpunkt, die Eltern, wenn man sie noch hat. Das merkt man manchmal erst, wenn man sie nicht mehr hat, wie Eltern ein gemeinsamer Anlaufpunkt sind. Ich finde, hinter der Beschreibung steckt was ganz Wesentliches von Geschwistern, nämlich, dass sie eben dieselben Eltern haben. Oder auch, wenn manche mehrere Eltern haben und sie mit ihren Geschwistern nur ein Elternteil verbindet, ist es trotzdem in gewisser Weise derselbe Heimweg und die gleichen Komponenten, wenn auch anders proportioniert, die sie haben. Man hat gemeinsame Eltern. Das gehört zu Geschwistern dazu, zu allen. Wenn man Geschwister ist, dann ist man eigentlich nur zweiten Grades miteinander verwandt. Nämlich über die Eltern. Es braucht die Eltern dazu. Geschwister ist nur, wer wie ein anderer Kind ist und denselben Vater oder dieselbe Mutter hat. Aber obwohl das eine Verbindung ist, die eigentlich über die Ecke der Eltern läuft, ist trotzdem eine ganz besonders enge Verbindung zwischen Geschwistern. Denn Geschwister leiden aneinander, miteinander, manchmal auch aneinander, aber gerade das kann, wenn es gut läuft, auch eine große Kraft sein. Wir sind Geschwister. Denke immer daran, wenn du hinfällst, werde ich dir helfen, wenn ich aufgehört habe zu lachen. Das kann man auch zu seiner Schwester sagen, gell? Und da steckt auch beides drin. Natürlich lacht man manchmal über die Schwester oder den Bruder, wenn ihm was Blödes passiert. Aber gleichermaßen hilft man sich dann auch. Ich finde, in dem Zitat steckt beides so schön drin, was man als Geschwister erleben kann, nämlich Abgrenzung und sich gegenseitig zu unterstützen. Das kommt bei Geschwistern auf faszinierende Weise zusammen. So wie auch hier. Geschwister sind die einzigen Menschen in deinem Leben, die dich zur eigenen Erheiterung ärgern, aber jeden anderen bestrafen, der versucht, dasselbe auf deine Kosten zu tun. Geschwister machen Späße über einen, dass sie selber ihre Freude dran haben, aber sobald jemand anders kommt und Späße über einen macht, dann sind die Geschwister auf einmal die Verteidiger und bestrafen den. Ich weiß nicht, ob sie das auch schon mal so erlebt haben. Ich habe das auch immer so erlebt, wenn meiner Schwester oder meiner Bruder jemand was wollte, dann bin ich natürlich da als großer Bruder, steht man natürlich denen zur Seite. Ist gar keine Frage als Geschwister. Auch wenn man selber auch mal Späße über die Schwestern und Brüder macht. Das geht beides zusammen. Der Zusammenhalt und die Abgrenzung. Das sind für mich sowas wie zwei Pole in dieser Geschwisterbeziehung. Zusammenhalt und Abgrenzung. Auch wenn sich das immer wieder unterschiedlich entwickelt und es gibt vielleicht mal Zeiten, da grenzt man sich mehr voneinander ab oder auch sehr deutlich. Und da gibt es mal wieder Zeiten, wo der Zusammenhalt eine große Rolle spielt. Es sind doch diese Fragen, die Brüder und Schwestern bewegen. Wo bin ich denn anders als mein Bruder und meine Schwester? Wo grenze ich mich ab? Aber eben auch, wann braucht er oder sie meine Unterstützung? Haben Sie das bei sich auch schon mal erlebt, dass Sie sich für Ihre Geschwister eingesetzt haben? Dass Sie der große Bruder, die große Schwester waren oder auch der kleine Bruder, die kleine Schwester? Oder gleichermaßen dann eben auch, dass man sich von den Geschwistern abgrenzt und sein eigenes sucht und es vielleicht auch ganz blöd findet, was Geschwister machen oder unverständlich? Es geht beides zusammen. Zusammenhalt und Abgrenzung kommt bei Geschwisterbeziehungen zusammen. Und in unserem Predigttext, da geht es heute auch um eine Geschwisterbeziehung. Ich finde es so herrlich, dass es in der Bibel so viele schöne Geschwisterbeziehungen gibt. Und da fallen uns ja vielleicht gleich ganz viele ein. Welche fallen Ihnen ein, Geschwister in der Bibel? Einfach mal gerade raus. Kain und Abel, ziemlich ganz am Anfang der Bibel, sehr schwierige Geschwisterbeziehung, wo Neid eine große Rolle spielt. Was fällt uns noch ein? Petrus und Andreas, genau, die beide Jünger von Jesus werden. Genauso Johannes und Jakobus, auch Brüder, die Jünger von Jesus werden, ganz genau. Jakob und Esau, gell, wo es auch darum geht, wer ist der Erstgeborene, beziehungsweise wer bekommt das erstgeborene Recht und den Segen. Auch da sehr spannungsreiche Geschwisterbeziehung. Ich glaube, es war das Gleiche, gell? Martha, Maria und da kann man der Lazarus noch dazu nehmen. Das sind nämlich alle drei Geschwister. Mit denen hat Jesus ganz besonders enges Verhältnis. Und auch da erlebt man, gell, wie die unterschiedlich sind, Martha und Maria. Wie sie aber genauso auch den Zusammenhalt pflegen, wenn dann der Lazarus, ihr Bruder, stirbt. Ganz spannend, was da zu sehen ist. Fällt uns noch was ein? Josef und seine Brüder, ganz genau. Sind mir auch eingefallen. Auch da schwierige Geschwisterbeziehung, gell? Rahel und Lea, genau, beide dem gleichen Mann geschenkt. Mose und Aaron kann man natürlich noch sagen, auch ganz berühmt. Oder auch David und seine sieben Brüder. Also es gibt ganz viele Geschwisterbeziehungen. Auch Jesus selber, von dem ich auch berichte, dass er Schwestern und Brüder hatte. Also auch da wissen wir zwar nicht genau, da haben wir zwar keine Geschichten drüber, aber er hatte Schwestern und Brüder. Es gibt ganz viele Geschwistergeschichten in der Bibel, aber heute haben wir eine, wo es um Geschwister geht, die ist anders. Da spielt aber auch Abgrenzung und Zusammenhalt eine große Rolle. Wir haben heute einen Predigttext von Paulus und der schreibt im Römer 9 über die Juden als seine Geschwister. Und wenn wir es gleich lesen, werden Sie hören, wie emotional er dabei wird, so ähnlich wie wenn es um seine leiblichen Brüder und Schwestern gehen würde. Wir schauen den Text in drei Schritten an und ich lese Ihnen zunächst mal nur den Beginn, die Verse 1 bis 3 aus der Übersetzung Neues Leben. Was ich nun sage, schreibt Paulus, sage ich in der Gegenwart von Christus, es ist die Wahrheit. Ich lüge nicht und der Heilige Geist bestätigt es mir durch mein Gewissen. Mein Herz ist erfüllt von tiefem Schmerz und großer Trauer um mein Volk, meine jüdischen Schwestern und Brüder. Ich wäre sogar bereit, für immer verflucht zu sein und von Christus getrennt, wenn ich sie dadurch retten könnte. Das klingt doch mal nach großem Bruder. Was für eine Aufopferungsbereitschaft der Paulus da zeigt. Das klingt wirklich wie ein richtiger Bruder. Paulus lässt die Gemeinde in Rom spüren, wie sehr er daran leidet, wie es ihm wirklich was ausmacht, wie er sehr daran leidet, dass seine jüdischen Brüder und Schwestern Jesus Christus nicht als ihren Herrn angenommen haben, dass sie das nicht wollen. Das sagt Paulus nicht nur aus der Verbundenheit, dass er selber Jude war, heraus. Denn er hat sich ja gerade abgegrenzt von seinen jüdischen Geschwistern, dadurch, dass er Christ geworden ist. Da geht es ihm wie vielen Menschen, die da in Rom sitzen, in der christlichen Gemeinde. Die haben das erlebt, dass sie dadurch, dass sie Jesus angenommen haben als ihren Herrn, sich gleichzeitig aus ihren römischen oder zu ihren römischen und griechischen Familien in eine Distanz geraten sind. Die waren auf einmal Außenseiter in der Familie. Denen ging es damals so, wie es heute den Muslimen geht, die Christus als ihren Herrn annehmen. Auf einmal ist eine Distanz in der Familie da. Aber diese Distanz ist noch gar nicht mal der Hauptgrund vom Leiden von Petrus, sondern vor allem leidet er daran, dass seine jüdischen Geschwister selber nicht diese Rettung in Jesus annehmen. Es macht diesen Paulus zu schaffen, dass das Volk Israel, das auserwählte Gottesvolk, den Sohn Gottes ablehnt, dass sie ihn als Messias nicht anerkennen. Es macht ihm deshalb was aus, weil sie denselben Vater haben. Die Juden haben Gott als Vater, ganz genau wie er, Paulus als Christ auch. Das macht sie ja zu Geschwistern, dass Juden wie Christen Kinder Gottes sind. Aber jetzt sagen die Juden, ich will das nicht annehmen, dass Gott, unser Vater, mir die Liebe in Jesus zeigt, dass er mich retten will. Und genau das schmerzt Paulus. Dass die Beziehung zum gemeinsamen Vater bei den Juden irgendwie brüchig ist. Darüber macht sich Paulus näher Gedanken dann auch im zweiten Abschnitt von unserem Predigtext. Jetzt geht es nämlich so weiter. Sie sind das Volk Israel, das Gott als seine besonderen Kinder erwählt hat. Als seine besonderen Kinder. Ihnen hat Gott seine Herrlichkeit offenbart. Mit ihnen hat er Bündnisse geschlossen und ihnen hat er sein Gesetz gegeben. Sie erhielten das Vorrecht, ihn anzubeten, und sie empfingen seine Zusagen. Ihre Vorfahren waren die Stammväter und auch Christus selbst stammt aus seiner menschlichen Herkunft nach aus dem jüdischen Volk. Er ist Gott, der über alles regiert. Ihn loben wir in alle Ewigkeit. Amen. Paulus bringt die ganze Geschichte der Juden hier mit rein. Sie sind doch besondere Kinder Gottes. Sie haben doch Privilegien von Gott gekriegt. Gott hat sich ihnen doch schon gezeigt in der ganzen Geschichte immer wieder. Auf ganz besondere Art und Weise. Nur dieses Letzte, was er sagt, dass Jesus Gott ist, der über alles regiert, das möchten sie nicht sehen. Was für ein Privileg diese Kinder Gottes haben. Erwählt von Gott. Und der alles für sie tut, diese Beziehung zu diesem Vater, die Liebe darin wollen sie einfach nicht annehmen. Zumindest nicht, wie sie ihnen in Jesus Christus gezeigt wird. Ein bisschen so, die Juden machen das in Paulus Augen ein bisschen so, wie der jüngere Sohn in unserem Gleichnis, das wir vorher gehört haben. Der hat auch alles. Der ist privilegiert. Ist ein besonders geliebter Sohn von seinem Vater. Dem geht's gut. Der hat Arbeit. Alles wunderbar. Und dann geht er aber weg. Auf einmal ist da dieser Bruch in dieser Beziehung zum Vater. Und ich stelle mir vor, wie stand wohl der ältere Sohn daneben, als er seinen Bruder gehen sehen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm egal war, dass sein Bruder geht. Sondern ich vermute sehr, dass der ältere Bruder, der seinen Bruder weggehen sieht, der ihn in die Verlorenheit entgleiten sieht, dass der sicherlich mit seinem Vater mitgelitten hat. Dass es ihm wie dem Paulus das Herz schwer gemacht hat, dass der Bruder diese Beziehung zum Vater nicht mehr so wichtig ansieht. Und vielleicht hätte dieser ältere Bruder ja auch alles gegeben, um seinen jüngeren Bruder davon abzuhalten zu gehen. Aber der Vater lässt ihm die Freiheit und lässt ihn ziehen. Der Vater gibt diesem jungen Sohn Freiheit und zur Freiheit gehört, dass sich Kinder eben auch gegen den Vater entscheiden können. Das hält das liebende Vaterherz aus. Und dann muss es auch leiden, wenn sich sein Kind von ihm abwendet und denkt, es sei selber besser dran. Aber diese Freiheit ist es wert, dass Gott das seinen Kindern gewährt. Und diese Freiheit gewährt Gott auch den Juden, seinem auserwählten Volk, seinen geliebten Kindern. Gott erleidet, dass sie seine Liebe und Zuwendung sichtbar in Jesus Christus ablehnen und dass sie sich gegen ihn erheben. Vielleicht haben das manche von Ihnen als Eltern auch schon erlebt, wie es ist, wenn sich Kinder abwenden oder sich auf andere Wege begeben, die man nicht so gern hat. Was machen denn Eltern, wenn sich Kinder abwenden, sich vielleicht sogar gegen einstellen? Also solange man Kinder hat, die noch im eigenen Haus wohnen, kann man damit auf die harte Tour kommen. Ganz berühmte Sätze sind da zum Beispiel, den kennen Sie auch, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst. sagen Eltern manchmal ganz gern, weil sie damit sagen wollen, hör mal her, ich bin für dich verantwortlich, ich versorge dich auch, aber du hast frei auch zu gehorchen. Es ist eine Möglichkeit, die Kinder bei sich zu halten, auch eine, wenn auch eine sehr harte. Ich fand es ganz interessant, ich habe mal in der Vorbereitung jetzt gesehen, dass es bei uns im Gesetz steht, in unserem deutschen Gesetz, bürgerliches Gesetzbuch, Paragraph 1619, ich lese Ihnen vor, das ist ein bisschen klein, das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört und von den Eltern erzogen oder unterhalten wird, verpflichtet, in einer seinen Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise den Eltern in ihrem Hauswesen und Geschäft Dienste zu leisten. Geltendes Recht in Deutschland. Zimmer aufräumen, Straße fegen, Klo putzen. Liebe Kinder, tut mir leid, aber ihr seid gesetzlich dazu verpflichtet zur Mitarbeit zu Hause. Ganz schön überraschend, gell, dass wir sowas regeln. Dieses Gesetz bringt bloß diesem Vater vom verlorenen Sohn überhaupt gar nichts, weil er zum einen nicht in Deutschland lebt, wo es solche Gesetze eben gibt, und zum anderen aber auch, weil sein Sohn sich ja eben nicht mehr von ihm versorgen lassen will. Er will ja gerade nicht mehr dem elterlichen Hausstand angehören, er will ja weggehen. Außerdem bringt es ihm auch deshalb nichts, weil auch Eltern heute zwar so die Mitarbeit daheim einzwingen könnten, wenn sie es wollten, aber dass das Kind annimmt, was einem selber wichtig ist, das kann man auch mit so einem Gesetz nicht erreichen. Das geht nicht per Gesetz. Hier hat jedes Kind seine Freiheit. Und deshalb geht es auch uns oder manchen Eltern hier ganz ähnlich wie dem Vater in dem Gleichnis, wenn ihr Kind den Glauben, den man ihm doch so gerne weitergeben würde, nicht annehmen will. Das ist gar nicht so einfach. Da leidet ein Vater- oder ein Mutterherz dran. Und auch so manches Geschwisterherz. Ich finde, in der Familie kann man schon spüren, was für Paulus dieses Leiden verursacht, dass seine Brüder aus seiner Sicht auf den falschen Weg gehen. Dass sie die Liebe des Vaters nicht annehmen wollen. Das kann man in der Familie bei uns auch noch spüren. Wenn man Brüder hat oder Kinder, die diese Liebe nicht annehmen wollen. Da wird es spürbar. Und dann frage ich mich manchmal, leiden wir denn eigentlich noch dran, so wie der Paulus, dass Menschen um uns herum, die jetzt nicht zu unserer Familie gehören, diese Liebe des Vaters ablehnen? Leide ich überhaupt noch daran, dass in unserem Land, in unserer Zeit, so viele Menschen nach Sinn suchen, dass sie Erlösung wollen aus einer Gesellschaft, die sie manchmal überfordert, dass sie in vielen Religionen und spirituellen Angeboten suchen, aber Jesus nicht finden? Leide ich da noch dran, so wie der Paulus? Oder dass sie ihn einfach auch nicht wollen, Gott als Vater zu sehen? Macht mir das noch was aus? Auch das, dass Gottes erwähltes Volk, das Volk Israel, den Gottes Sohn auch heute noch nicht als Messias anerkennen will, plagt mich das eigentlich so, wie es den Paulus plagt? Oder ist es mir egal? Es gibt in Israel eine kleine Gruppe messianische Juden. Und das ist für mich ein Hoffnungszeichen. Denn es sind Juden, die haben Jesus als ihren Herrn angenommen, als Messias entdeckt. Sie leben weiterhin nach jüdischen Traditionen, aber haben Christus als ihren Retter angenommen. Das ist für mich inmitten der großen Mehrheit, die weiterhin Jesus nicht als Messias verehrt, eine kleine Hoffnung, dass es das gibt, auch in Israel, dass Gott als Vater seinem Volk treu bleibt. Auch wenn dass die große Mehrheit zwar denselben Gott anbetet wie wir, aber die Liebe und Rettung, die er in Jesus Christus geschickt hat, nicht annehmen will. Wenn das unsere Glaubensgeschwister sind, leiden wir dann noch mit ihnen oder für sie? Die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, die sagt, wir sollen daran nicht leiden. Die sagt, wir sollen auf jeden Fall, also Juden sollen für das Thema Mission mal gar kein Thema sein. Die sagen, man braucht Juden, diese Botschaft von Christus nicht weiterbringen. Aber wenn ich Paulus lese, dann leidet er ganz gewaltig daran, dass sie eben diese Botschaft nicht annehmen. So wie der Vater vom verlorenen Sohn gelitten hat und trotzdem die Hoffnung nicht aufgegeben hat, dass er zurückkommt in seine Arme. Ja, nicht nur der Vater. In dieser Geschichte, wenn Sie vorher zugehört haben, ist irgendwann der Sohn selber sogar. In dem Moment, wo er im Schweinedreck sitzt und vom Schweinefutter nichts mehr abbekommt, das sagt er selber, ich bin es eigentlich nicht mehr wert, Sohn meines Vaters zu sein. Ich habe es verspielt. Ich habe das Erbe, das er mir geschenkt hat, großzügig, habe ich verprasst. Ich gehe jetzt zurück zu dem, von dem ich zwar abstamme, aber ich habe keinen Anspruch mehr drauf, sein Sohn zu sein. Ist ja interessant, dass dieser junge Sohn das so einsieht. Dass er damit gleichzeitig einsieht, ich habe es auch verspielt, Bruder meines Bruders zu sein. So rum kann man diese Geschichte ja auch mal hören. Und ganz ähnliche Gedanken sind die, die sich Paulus macht. Eigentlich sehen sich die Juden ganz gern in dem Gleichnis immer an der Stelle des älteren Sohnes, der da treu bleibt, der sich an die Vorschriften hält. Sie bleiben ja dem Vater treu, das wollen sie ja, indem sie mit ihren Traditionen und Vorschriften Gott die Treue halten. Aber Paulus dreht es jetzt in gewisser Weise um und fragt, könnte es eigentlich sein, dass die Juden vielmehr wie der jüngere Sohn sind? Dass sie weggelaufen sind? Dass sie die Sicherheit verspielt haben, die ihnen ihr Vater gegeben hat, die Privilegien aufgegeben haben, dass sie auf Rettung angewiesen sind, mehr als die anderen vielleicht? Vielleicht sogar ohne Recht, eigentlich ohne Recht, sich länger Kinder Gottes zu nennen. Könnte das sein? Das fragt sich Paulus und dann gibt er sich selber die Antwort im letzten Abschnitt von unserem Predigttext, 6-8. Da schreibt er nämlich, es ist nun nicht so, dass das Versprechen, das Gott den Juden gegeben hat, nicht mehr gilt. Also die Erwählung, die gilt weiterhin. Aber nicht jeder, der in eine jüdische Familie hineingeboren wird, ist wirklich ein Jude. Nicht alle Nachkommen Abrahams sind deshalb schon seine wahren Kinder. Denn in der Schrift heißt es, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Das bedeutet, dass die leiblichen Nachkommen Abrahams nicht zugleich Kinder Gottes sind, sondern als wahre Kinder Abrahams gelten nur die, die nach der Zusage Gottes von ihm abstammen. Das ist Sprengstoff, was der Paulus da sagt. Er sagt, dass die Juden nicht nach ihrer Abstammung Kinder Gottes sind. So haben es nämlich die Juden damals verstanden. Sie sind in ihrem Stammbaum, irgendwann kommt Abraham und deshalb sind sie Kinder Gottes, weil sie von ihm abstammen. Paulus sagt, so einfach geht's nicht. Er unterscheidet und er macht eine Unterscheidung, die ist so aktuell heute wie nie zuvor. Er sagt nämlich, nicht alle, die leibliche Nachkommen Abrahams sind, sind deshalb die wahren Kinder von ihm. Wenn ich in unsere Zeit schaue, da wird viel diskutiert über das Miteinander der Religionen. Und ganz oft wird dabei ins Spiel gebracht, dass doch Muslime, Juden und Christen ja alle an denselben Gott glauben würden. Auch wenn sie ihn unterschiedlich nennen. Hört man ganz oft, haben Sie bestimmt auch schon gehört in den Diskussionen. Sie stammen ja alle vom gleichen Abraham ab, sagt man. Und der hat ja nicht verschiedene Götter angebetet, sondern den einen Gott. Und es stimmt auch. Christen, Juden und Muslime berufen sich alle auf Abraham als ihren leiblichen Vorfahren. Stimmt. Er ist unser gemeinsamer Ur-Ur-Urgroßvater quasi. Und es stimmt auch, Christen, Juden und Muslime glauben alle nur an einen Gott, im Gegensatz zu anderen Religionen, die an viele Götter glauben. Das verbindet uns tatsächlich auch, macht uns auch in gewisser Weise zu Geschwistern. Es gibt tatsächlich sowas, was man eine abrahamitische Ökumene nennt, also die Verbindung in Abraham. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, diese Ökumene betrifft nur die Abstammung. Juden und Christen stammen von Isaak ab. Muslime von Ismael, alle gemeinsam von Abraham. Paulus sagt jetzt aber, nicht alle Nachkommen Abrahams sind deshalb schon seine wahren Kinder. Die leiblichen Nachkommen Abrahams sind nicht zugleich Kinder Gottes. Das heißt für uns, dass wir alle nur einen Gott verehren, dass wir in Abraham, der Stammbaum von unseren Religionen, einen gemeinsamen Punkt bekommt. Das heißt nicht, dass dadurch unsere Religionen alle irgendwie gleich sind. Weil genau das will mir heute eigentlich oft sagen. Irgendwie ist es doch alles gleich, wenn man den gleichen Gott anbetet. Das halte ich für einen fatalen Irrtum. Da wird man auch den Religionen nicht gerecht und ihrer Geschichte nicht. Und vor allem ihrer Gottesbeziehung nicht. Es gibt nun mal die, die die Rettung Gottes angenommen haben. Und es gibt die, die sie ablehnen. Es gibt die, die in Jesus die menschgewordene Liebe Gottes gefunden haben. Und es gibt die, die ihn nicht als Sohn Gottes akzeptieren wollen. Oder können. Wenn wir der Abstammung nach Brüder sind, dann leiden wir doch vielmehr daran, dass unsere Schwestern und Brüder im Glauben, oder besser gesagt unsere Großcousinen, Großcousins in Abraham, dass sie die Liebe unseres himmlischen Vaters eben nicht haben wollen. Das kann uns doch nicht egal sein. Ich denke, das ist das, was wir von Paulus heute Morgen mitnehmen können. Dass er eben nicht sagt, Juden sind im Grunde genau das Gleiche wie Christen. Damals in der Zeit war das ganz klar, dass es nicht das Gleiche ist. Das war von beiden Seiten völlig klar. Er macht Religion nicht einfach gleich, auch wenn sie denselben Gott als Vater anbeten. Er macht die Religion nicht einfach gleich, wie viele es heute gern tun würden im Miteinander unserer Religionen. Aber Paulus wird deshalb auch nicht überheblich anderen Religionen gegenüber. Das ist auch wichtig. Sondern er leidet daran. Er leidet so sehr daran, dass er alles geben würde. Sogar seine eigene Rettung würde er aufs Spiel setzen, wenn die anderen gerettet werden könnten. So hat es ja vorher geheißen, gell? Und da haben wir wieder beide Pole von einer Geschwisterbeziehung. Zusammenhalt und sich voneinander abgrenzen. Ich habe vorher gesagt, das gehört zu einer Geschwisterbeziehung dazu, gell? Zusammenhalt einerseits und Abgrenzung andererseits. Und ich denke, beide Pole braucht es auch im Miteinander von den unterschiedlichen Religionen. Lasst uns, wenn wir auf Juden und auf Muslime und auch auf die vielen Atheisten und was es sonst noch gibt, schauen, lasst uns da nicht selbstgerecht werden in der Abgrenzung. Aber lasst uns auf der anderen Seite es uns auch nicht gleichgültig sein, dass sie Jesus als ihre Rettung ablehnen. Das wäre genauso ein Fehler. Sondern lasst uns mit mitleidendem Herzen zu unserem Vater im Himmel beten, dass er seine Kinder nicht aus dem Blick verliert, dass er mit offenen Armen da stehen bleibt, dass er die Hoffnung nicht aufgibt, dass sie zurückkommen, zu ihm finden. Am Schluss von diesem Gleichnis vom Vater mit seinen Söhnen, da kommt der verlorene Sohn zurück und er wird in die offenen Arme des Vaters aufgenommen. Obwohl er eigentlich kein Recht drauf hat und obwohl er die Privilegien verspielt hat, er wird nochmal als Sohn angenommen. Ich wünsche jedem Juden, dass er die Rettung des Vaters anerkennt und dass er wieder als Sohn in Gottes Arme zurückfinden darf. Und ich wünsche jedem Muslim, dass er Jesus als die Erlösung erkennen darf, die viele Muslime doch woanders suchen, dass er als Adoptivkind in Gottes Armen Zuwendung findet und Nähe. Und ich wünsche uns als Christen, dass wir das Ganze ohne Neid sehen können. Nicht so wie der große Bruder im Gleichnis, der dann neidisch wird, sondern dass wir uns mitfreuen können, wenn Menschen aus anderen Religionen oder auch aus dem Atheismus zu Gott kommen. Dass wir mitfeiern und dass wir zuvor, wenn sie noch auf dem Weg sind, mithoffen und auch mitleiden, dass sie ihren Weg zum Vater finden. Das ist nämlich wahre Geschwisterschaft im Glauben. So sieht sie dann nämlich am Ende auch aus. Die Patchwork-Familie Gottes in der Ewigkeit. Wenn alle, die zusammenkommen, die in Christus ihren Herrn finden, egal ob sie vorher Muslime waren oder Juden oder sonst was, dann kommt man zu einer großen Patchwork-Familie zusammen. Und da habe ich auch noch einen schönen Spruch gefunden. Zu Familie ist das der Spruch, der überall als erstes auftaucht. Familie ist, wo das Leben beginnt und die Liebe niemals endet. Vielleicht gilt es für uns im Miteinander der Religion auch. Familie ist dort, wo das Leben beginnt, nämlich das Leben, das Jesus Christus schenkt. Das verbindet uns. Und wo dann die Liebe, auch die Liebe untereinander, niemals endet. Da, wo wir als Geschwister vereint sind, Kinder Gottes mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen, mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, wo wir uns entzweit haben vorher. Wir sind Brüder und Schwestern, die sich vielleicht nicht immer ganz grün waren. Wir sind Brüder und Schwestern, die sich vielleicht einander geärgert haben, die sich vielleicht auch provoziert haben manchmal, wie das Geschwister miteinander machen. Aber wir sind auch Brüder und Schwestern, die vereint sind am Tisch des himmlischen Vaters, die sich letztlich schätzen lernen, einander helfen können und am Schluss sogar aufeinander stolz sein können. So wünsche ich mir die Familie Gottes in Ewigkeit. Das ist meine Hoffnung und mein Gebet. Amen.